Wir haben das Thema dem Tod die Macht genommen. 2. Timotheusbrief 1, Vers 3 bis 14. Ich danke Gott, dem ich diene von meinen Vorfahren her mit reinem Gewissen, wenn ich ohne Unterlass deine gedenke in meinem Gebet, Tag und Nacht. Und wenn ich an deine Tränen denke, verlangt mich, dich zu sehen, damit ich mit Freude erfüllt werde. Denn ich erinnere mich an den ungefärbten Glauben in dir, der zuvor schon gewohnt hat in deiner Großmutter Luis und in deiner Mutter Eunike. Ich bin aber gewiss auch in dir. Aus diesem Grund erinnere ich dich daran, dass du erweckst die Gabe Gottes, die in dir ist, durch die Auflegung meiner Hände. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Darum schäme dich nicht des Zeugnisses von unserem Herrn, noch meiner, der ich sein Gefangener bin, sondern leide mit mir für das Evangelium in der Kraft Gottes. Er hat uns selig gemacht und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem Ratschluss und nach der Gnade, die uns gegeben ist in Christus Jesus vor der Zeit der Welt, jetzt aber offenbart ist durch die Erscheinung unseres Heilandes Christus Jesus, der dem Tod die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht hat durch das Evangelium, für das ich eingesetzt bin als Prediger und Apostel und Lehrer. Aus diesem Grund leide ich dies alles, aber ich schäme mich dessen nicht, denn ich weiß, an wen ich glaube und bin gewiss, er kann mir bewahren, was mir anvertraut ist, bis an jenen Tag. Halte dich an das Vorbild der heilsamen Worte, die du von mir gehört hast, im Glauben und in der Liebe in Christus Jesus. Dieses kostbare Gut, das dir anvertraut ist, bewahre durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Das ist ein ganz großer Satz. Jesus Christus hat dem Tod die Macht genommen und unvergängliches Leben ans Licht gebracht durch das Evangelium. In einem Athener Gefängnis stehen Freunde um den zum Tod verurteilten 70-jährigen Sokrates. Da werden seine weinende Ehefrau und seine 3 Kinder hereingeführt. Er lässt sie wegschaffen. Er kann das Heulen nicht ertragen. Wusstet ihr nichts, sagt er seinen Freunden, als ich geboren wurde, war mir das Sterben schon mitgegeben. Aber du stirbst unschuldig, sagten die Freunde. Darauf Sokrates, wollt ihr lieber, ich würde schuldig sterben? Da ließ er sich vom Henker noch Anweisungen geben, wie man sich am besten verhält, dass das Gift richtig wirkt. Darauf nahm er mit heiterer Miene den Giftbecher und starb. So überlegen und sicher können Menschen mit dem Tod fertig werden. Man hat darin etwas Heldisches gesehen, seine Unterlegenheit offen einzugestehen und zu kapitulieren. An diesem Punkt geht der Kampf der Christen erst richtig los. Sie wollen vor den Zeichen des Todes nicht kapitulieren. Sie sind angetreten, um ewiges, unvergängliches Leben zu haben. Es wäre in der Tat zu wenig, wenn die Boten des Evangeliums nur hier und da ein Wort sagen würden, um das Leben etwas erträglicher und menschlicher zu gestalten. Ihr Wort muss dem Terror des Todes trotzen. Alle Furcht vor Einschüchterungen sollen sie ablegen und immer nur in ihrem Zeugnis von Jesus, dem Auferstandenen, reden. In der heutigen Welt, die aus vielen tausend Wunden blutet, bleibt das Evangelium vom Auferstandenen Herrn als einzige Hoffnung, als einziger Trost. Jesus hat alles, was sterben und vergehen will, nicht aufgegeben, sondern ruft es zum Leben. Alles muss neu werden, wie das kümmerliche Knechtsleben von Jesus in der Auferstehung zur Fülle eines neuen, unbegrenzten Lebens durchgebrochen ist. Nicht der Tod, nein, der Lebendige, der Herr, Jesus Christus, hat das letzte Wort. Und wir schauen wieder auf einige Aussagen in Apostelgeschichte 4, Vers 13. Da lesen wir, wie Jesus den Aposteln den Freimut zum Reden gibt, allen Ängsten zum Trotz. Sie sahen aber den Freimut des Petrus und Johannes und wunderten sich, denn sie merkten, dass sie ungelehrte und einfache Leute waren und wussten auch von ihnen, dass sie mit Jesus gewesen waren. Römer 1, Vers 16, da spricht Paulus davon, dass der Geist Gottes in uns wohnen will, der uns zum Leiden stark macht, und darum ist es unverzeihlich, sich des Zeugnisses von Jesus Christus zu schämen. Ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht, die daran glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Und Römer 9, Vers 33, da lesen wir, wer an Jesus glaubt, wird nicht zuschanden. Wie geschrieben steht, siehe, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes und einen Fels des Ärgernisses, und wer an ihn glaubt, der soll nicht zuschanden werden. Epheser 5, Vers 14, weil Jesus diese tyrannischen Mächte kraftlos machte, kann das Evangelium heute unvergängliches Leben anbieten. Dort heißt es, wach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. Heute schon in das neue Leben treten. Dann Philipper 1, Vers 29 und 30. Man kann das Evangelium nur weitersagen, wenn man gleichzeitig die Gotteskraft des Auferstandenen im Leiden zu bewähren bereit ist. Dort heißt es, denn euch ist es gegeben, um Christi willen nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden. Habt ihr doch denselben Kampf, den ihr an mir gesehen habt und nun von mir hört. Dann 1. Petrus 4, Vers 14, da wird sichtbar, dass Jesus stärker ist als alle Macht der vergehenden Welt. Da heißt es, selig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet um des Namens von Christus willen, denn der Geist, der ein Geist der Herrlichkeit und Gottes ist, ruht auf euch. Und in Hebräer 2, Vers 14, da ist so wichtig, dass Jesus gekommen ist, um uns ganz aus der Todesfurcht und Teufelsherrschaft zu befreien. Weil nun die Kinder von Fleisch und Blut sind, hat er es auch gleichermaßen angenommen, damit er durch seinen Tod die Macht nehme, dem, der Gewalt hat über den Tod, nämlich dem Teufel. Ja, Jesus siegt. Sei es, dass die Finsternis im Trotzen wütend schnaubt, sei es, dass sie wähnt mit ihrem giftigen Biss, hätt sie ihm viel geraubt, die Seinen lässt in Not und Grämen sich unser Held doch niemals nehmen. Ja, Jesus siegt. Amen.